Erst hui, dann pfui. Was nehmen wir mit aus dem Paderborn-Spiel? Dazu gleich mehr in der Heinerstube.
Hat die Schussmöglichkeit, 16 Meter, Ball abgefangen. Tor, Tor, Tor für Darmstadt!
Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Heinerstube, dem Videopodcast des Lilienblocks. Wir nehmen auf am Samstagmorgen nach dem Spiel des SV Darmstadt 98 beim SC Paderborn. Die Lilien haben 2-2 gespielt und ich begrüße heute Morgen den Jakko. Hallo Jakko.
Guten Morgen in die Runde, hallo.
Und den Nick. Hi Nick.
Hi, guten Morgen in die Runde. Servus.
Ja, ich hab's schon angeteasert. Wir haben zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten gestern gesehen. Die erste Halbzeit haben die Lilien für mein Empfinden sehr souverän gespielt. In der zweiten Halbzeit irgendwie völlig das Spiel aus der Hand gegeben. Nick, hast du dir die Augen gerieben in der zweiten Halbzeit? Was war da plötzlich los? Oder hast du vielleicht sogar eine Erklärung dafür, was da los war?
Tja, ich bin auch am Tag danach noch so ein bisschen ratlos. Also wie du es gesagt hast, es war Tag und Nacht an einem Abend. Es war unglaublich, dass wir das Spiel so aus der Hand gegeben haben. Die Spielvereinigung Darmstadt, wie wir seit gestern bei Sky heißen, hat sich berichtigt.
Aber
es war sehr lustig. Ich, da muss ich nur dran denken. Das war wirklich so clever, so abgewichst gespielt in der ersten Halbzeit und niemals hätte ich gedacht, dass wir das aus der Hand geben und ja, ich bin wirklich auch noch ein bisschen sprachlos, muss ich ganz ehrlich sagen.
Jakob, hast du eine Erklärung, wie das Spiel so kippen konnte und wir zwei so unterschiedliche Halbzeiten sehen konnten?
Mir geht's ähnlich, ich bin ähnlich ratlos, weil nach der ersten Halbzeit hatte man eigentlich so das Gefühl, dass sollten wir im Griff haben, wenn du so abgeklärt und cool dann auch, sage ich mal, die Tore schießen kannst und wenig zulässt. Wir haben ja hinten gemauert und Paderborn hat da gar keine Lösung zugefunden. Ich glaube, es gab nur eine Chance oder so, die annähernd irgendwie in der Box gefährlich wurde. Ja, und deswegen sehr, sehr schade, dass wir das in der zweiten Halbzeit hergegeben haben. Ich bin auch, ja, ich bin aktuell auch noch ratlos.
Ich würde es trotzdem so ein bisschen, wie soll ich sagen, relativieren, weil also erst früh, dann früh, es klingt natürlich toll, aber in der ersten Halbzeit, es war sehr defensiv von den Lilien, sie haben viel gekontert. Paderborn war total schlecht für mein Empfinden, die haben wirkten fahrig, haben total ungenau gespielt und da haben die Lilien aber tatsächlich auch noch einiges liegen lassen. Die haben sich selber auch an vielen Punkten ungenau gespielt und hätten schneller umschalten können und eigentlich hätten die das in der ersten Halbzeit schon wirklich, hätten sie den Sack für mein Empfinden schon da zumachen können und 3-0 oder 4-0 führen können. Also da hat auch so ein bisschen der letzte Zug gefehlt. Das Tor von Richter war super rausgespielt, fand ich, aber auch natürlich ein bisschen Glück. Das muss man so sagen. Und ja, das Corredor da durch dann, was weiß ich, wie viele Paderborner durchschießt zum 2-0, ist jetzt auch nicht so selbstverständlich. Aber es hätte doch für mein Empfinden in der ersten Halbzeit, da war noch mehr drin. Also Nick, du nickst, sehe ich.
Ich nicke wirklich sehr vehement, weil ja, mir ging es genauso. Das klingt bescheuert, wenn du beim Aufstiegskandidaten in Paderborn 2-0 zur Halbzeit führst, sagst du, hey, was will denn der eigentlich? Oder was wollen die eigentlich? Aber mir ging es genauso. Ich erinnere mich an eine Situation, wo Richter und Littberg in einer 2-gegen-1-Situation sind und die Laufwege überhaupt nicht stimmen und die sich fast über den Haufen rennen. Wenn da der Littberg kreuzt, steht der völlig frei vorm Tor. Eine Szene. Dann erinnere ich mich dran, dass wir diese Traumflanke von, vielleicht erinnert ihr euch, von Marseiller, 25. Minute war das, Littberg, also besser kannst du den nicht auf den Kopf kriegen. Der muss ihn eigentlich nur über den Schädel rutschen lassen. Dann zumindest muss er ihn aufs Tor bringen. Also es war für mich eine hundertprozentige Situation. Hast du ja auch an der Reaktion der Spieler gesehen. Die haben alle Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Das Ding ist irgendwo hingegangen. Und also Paderborn war dermaßen tot. Da hast du vollkommen recht, fand die auch richtig schlecht. Klar, die hatten eine dicke Chance. Auf die hat sich auch der Trainer dann bezogen und gesagt, er hätte sie gar nicht so schlecht gesehen. Aber sorry, Herr Kettemann, das war... Also wir hätten mit 3-4-0, da bin ich voll bei dir, in die Halbzeit gehen müssen und dann wäre Ruhe gewesen.
Ja. Jakob, wie kann das sein? Also Paderborn hat wohl eine deftige Halbzeitansprache bekommen, hat, was vielleicht auch noch wirklich eine Rolle gespielt hat, Tigges eingewechselt für Copado. Das war also eine ganz andere Statik dann im Spiel. Copado klein und quirlig und Tigges halt so ein wuchtiger Wandstürmer, hätte Dirk Schuster gesagt. Ist das eine Erklärung dafür, dass einfach Paderborn so viel umgestellt hat oder die richtigen Stellschrauben gedreht hat, sagen wir es mal so?
Ja, schwierig zu sagen. Also ich würde jetzt mal pauschal sagen, klar hat der Gegner auch immer einen Anteil dazu, wenn man dann, sage ich mal, hinten reingedrückt wird. Aber wir haben auch wenig bei Ballgewinn dazu beigetragen, um auch für Entlastung zu sorgen. Die Bälle wurden einfach wieder nach vorne geschlagen, als wäre es schon die 90. Minute und das schon teilweise nach der 60. Und ein 2-0 ist immer trügerisch. Also wir haben es ja gesehen, ne? Da fängst du dir frühzeitig in der zweiten Halbzeit das 2-1 und ja, dann ist auch in den Köpfen der Spieler drin, okay, noch eins und wir haben hier die 3 Punkte verschenkt. Ne? Und dann, wir sind uns glaube ich auch alle einig, gegen Ende hätte es auch aus dem 2-0 und 3-2 werden können. Ja, deswegen, ich bin ein bisschen, ja, ich verstehe nicht, warum man immer gleich den Ball wegschlagen muss. Versucht doch mal ein bisschen Ruhe reinzubringen. Das haben wir in der ersten Halbzeit eigentlich echt sehr gut gemacht, solide. Wir haben wieder hinten rum gespielt, wo ich mir dachte auch, wo Passstaffetten dabei waren, wo ich dachte, boah, war stark. Ne? Also auch dann sahen teilweise gewisse Passstaffetten einstudiert aus. Ich weiß nicht, ob es so gewesen ist oder nicht. Aber da waren kaum Fehlpässe dabei, die Spieler standen alle richtig und irgendwie hatten wir in der zweiten Halbzeit auch Probleme, dass die dann von den Außen in den 16er reingelaufen sind, beziehungsweise bis zur Grundlinie und haben dann versucht, einfach den Ball ins Chaos rein zu spielen und dann war es mir schon relativ klar, dass irgendwie so eine dumme Situation entstehen muss, wo dann auch ein Elfmeter entsteht oder halt auch das 2-1, der ja auch verhinderbar war. Ne? Also das hätte vorher nicht passieren dürfen, dass der Ball dann, dass er dann so frei zum Schuss kommt und in diesem Getümmel, dass dieses Tor entsteht. Ich meine ja auch, dass die Elfmetersituation vorher durch einen verlorenen Zweikampf durch Masaya vorne gewesen ist, oder war das 2-1? Ich glaube, es war die Entstehung des Elfmeters, die dann auch hätte verhindert werden können. Deswegen sehr schade, wenn man weiß, wie man in der ersten Halbzeit gespielt hat. Das musst du eigentlich dann solide nach Hause bringen.
Ja, also mir geht es auch so, und ich habe einfach nach einem Spieler gesucht in dieser zweiten Halbzeit, der Ruhe reinbringt, der mal den Ball nimmt, der mal das Tempo rausnimmt. Und ich habe da oft gedacht, Mensch, wo war Klefisch? Der wäre so vom Typ her einer, der eigentlich dann mal irgendwie Ruhe in die Mannschaft reinbringen muss. Ich habe diesen Verwaltungsmodus auch nicht verstanden. Das war gefühlt ja eigentlich schon ab Halbzeit ging das ja los. Und dieses Rausprügeln des Balles, also das konnte eigentlich nur schief gehen. Und ich meine, Paderborn hat das einfach, du hast ja sofort gemerkt, die hatten das Messer zwischen den Zähnen, als die rauskamen, da war sofort Feuer drin. Tigges war tatsächlich ein Faktor, finde ich, weil plötzlich hatten sie da vorne einfach mehr Präsenz in der Box und sie haben das Spiel schneller gemacht, haben die Ketten auseinandergezogen. All das, was sie falsch gemacht haben in der ersten Halbzeit, haben sie jetzt richtig gemacht. Viel aggressiver auch so im Pressing. Und was mich so gestört hat, ist aber auch so ein bisschen diese kleine Portion Entschlossenheit, die wir in der ersten Halbzeit noch hatten. Also ich war schockiert, und das habe ich lange nicht mehr bei unseren Lieblingen gesehen, wie weit wir in der Box im eigenen Strafraum teilweise von den Gegenspielern entfernt waren. Da waren ja so viele gefährliche Situationen und da erwarte ich schon eine Manndeckung. Da darf keine Luft zum Atmen sein rund im und rund um den Strafraum. Und eine andere Konsequenz, und die konnten sich ja teilweise die Bälle dazuschieben. Das habe ich nicht verstanden. Und für mich so eine kleine Schlüsselszene war, ehrlich gesagt, so rund um die 60. Minute, so gut ich den Schiedsrichter Bastian Dankert, über den wir sicherlich gleich nochmal sprechen, fand. Aber in einer Situation lag er, finde ich, gravierend daneben, und das war diese gelbe Karte gegen Akiyama. Für mich war das nie eine gelbe Karte. Er war klar als erstes am Ball und wird eher wird dann erwischt. Und das führte dazu, dass er dann kurz danach ausgewechselt wurde. Und ich finde, er ist halt so einer, der eine Ruhe reinbringt. Und mit diesem Wechsel, Papela kam rein, mit Hornby, da war nochmal zusätzliches Chaos. So gut wir häufig den Papela gesehen haben, teilweise auch besser als zum Beispiel Kleefisch in den letzten Wochen. Ich fand ihn gestern nicht gut. Er war unglaublich weit weg. Dieser ganze Sechserraum, und das hat ja vorher der Florian Kohfeldt gesagt, das Spiel wird von dem gewonnen, der die Sechserräume beherrscht. Und in der ersten Halbzeit, Akiyama, Kleefisch hatten da alles im Griff im Zentrum. Und dieses Zentrum ist komplett verloren gegangen. Und dann eher als Folgewirkung waren dann, weil andere aushelfen mussten, waren plötzlich die Außenplank. Und für mich war das einfach ein totaler Faktor, dass dann Papela auch im Zentrum gar keinen Zugriff mehr bekommen hat. Und ja, es war, als hätte man uns den Stecker gezogen.
War ein ganz zentraler Punkt mit den Sechsern, fand ich auch in der ersten Halbzeit. Tatsächlich Akiyama war für mich überhaupt gestern der beste Lilienspieler bis zur 60. Minute, bis er da die gelbe Karte gesehen hat. Unglaublich präsent, ballsicher, fand ich toll. Auch Kleefisch hat in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt. Also wirklich, finde ich, die Vorbereitung zum 1-0 zum Beispiel, ganz toller Pass auf Lopez. Lopez, den wir so viel gescholten haben. Eine supergeile Flanke, die er da gemacht hat. Lidberg, der den klug ablegt und dann Richter haut den rein. Also da war Kleefisch wirklich auch stark. Und dann, ja, in der zweiten Halbzeit tatsächlich ist Kleefisch verschwunden, hat deutlich, finde ich auch, eben, wie du Nick gesagt hast, Nick, er hätte da irgendwie das Heft mehr in die Hand nehmen müssen, das kann man nicht an einem Spieler festmachen, aber da ist er tatsächlich so ein bisschen abgetaucht und hat dann natürlich auch noch den unglücklichen Elfmeter verschuldet. Kohfeldt hat gesagt, dass seine Mannschaft in der zweiten Halbzeit das Spiel mit dem Ball ein bisschen eingestellt hat und dass das überhaupt nicht der Plan gewesen sei. Also es sei nicht das Ziel gewesen, jetzt irgendwie das Spiel über die Zeit zu bringen und eben in den, wie du gesagt hast, Nick, in den Verwaltungsmodus zu gehen. Aber die Mannschaft hat es gemacht. Da ist man als Trainer manchmal dann auch ein bisschen machtlos. Ja, aber Nick, du hast es angedeutet, die Wechsel. Lass uns da nochmal drüber sprechen. Also Kohfeldt hat nach einer Stunde ausgewechselt, hat Hornby und Papela gebracht. Fand jetzt Papela auch nicht so schlecht. Ich glaube tatsächlich auch, es ist eigentlich sogar ein Ticken offensiver gewesen als die Position vorher, weil Papela ein bisschen weiter vorne spielt als Akiyama, ein bisschen eher der Achtertyp ist, wenn Akiyama der Sechsertyp ist. Und Hornby, Corredor ist nahezu gleichwertig, finde ich, von der Positionierung auf dem Feld. Jakob, wie hast du diese beiden Wechsel gesehen? Waren die, haben die auch irgendwas verändert für die Statik des Spiels oder war es eher so, dass das andere Faktoren waren?
Also ich finde jetzt, du sprichst jetzt von unseren Wechseln, die durchgeführt worden sind, ne? Richtig?
Ja, über Tigges haben wir ja schon gesprochen.
Ja, also die haben jetzt keinen großen Impact aufs Spiel gehabt. Muss man leider sagen. Also ich habe jetzt nicht im Spiel erkennen können, dass wir das Heft in die Hand nehmen konnten. Paderborn konnte eigentlich 45 Minuten in der zweiten Halbzeit ihr Spiel durchziehen. Und es hat sich nichts verändert. Es war wirklich die durchgehende zweite Halbzeit, war es ein Ball hinten rausschlagen und hoffen, dass wir irgendwie das 2-0 über die Zeit kriegen. Und mit den zwei Gegentoren wurde es halt dann hinten raus dann auch relativ eng. Und leider haben wir da nicht für Entlastung sorgen können. Egal mit welcher Umstellung oder mit den Spielerwechseln, die wir dann hatten, hat irgendwie nichts gefruchtet, muss man leider sagen. Und wie auch Nick vorhin gesagt hat, fand ich auch, dass Akiyama ein entscheidender Faktor war, der da auch im Zentralen diese Ruhe reingebracht hat, die Papela eben nicht füllen konnte. Leider, man muss auch dazu sagen, Papela hat echt gute Spiele, aber wenn er halt dann kein gutes Spiel hat, dann hat er ein schlechtes Spiel. Also bei ihm sind es auch so Leistungsabfälle. Wahrscheinlich hat er auch vielleicht damit gerechnet, jetzt auch von der Startelf zu spielen. Vielleicht war das auch so eine Kopfsache bei ihm, auch ein bisschen frustrierend, wieder jetzt auf die Bank gesetzt zu werden. Könnten alles Faktoren sein, die eine Rolle spielen. Allerdings müssen wir nüchtern betrachten, dass wir es einfach nicht mehr geschafft haben in der zweiten Halbzeit. Egal, ob wir gedacht haben, oh, jetzt kommt ein, man muss ja auch dazu sagen, also Nürnberger und ein Hornby kommen noch rein. Das ist ja schon eine geile Situation gewesen. So dachte ich dann, okay, jetzt wird's gut, jetzt können wir die Ball da vorne festmachen. Und selbst wenn wir jetzt lang rausspielen, werden irgendwelche Spielfelder genannt worden sein, irgendwelche, sage ich mal, in den Zehnerraum, dass sich ein Hornby fallen lässt, immer, dass die Verteidiger gewissen, okay, ich kann den langen Ball in diese Richtung spielen und da wird ein Hornby stehen und den Ball festmachen und wir können in eine Kontersituation gehen. Ich kann mich nicht an eine einzige Kontersituation erinnern, die wir einleiten konnten in der zweiten Halbzeit.
Es gab noch die Szene mit Lidberg, die sollten wir auch nicht vergessen. Also so ganz.
Wollte ich gerade sagen. Erinnert euch an, als 1-2 stand, hätten wir den Sack zumachen können, als der Marseiller diese Riesenchance hatte und wo Lidberg irgendwie diesen einen Moment zu Gedanken langsam war. Lidberg, es klingt immer bescheuert, wenn einer so viel Tore macht, aber ich habe bei dem das Gefühl, der hat mindestens 5, 6, 7 Tore noch liegen gelassen in dieser Vorrunde. Das ist Leiden auf hohem Niveau, aber auch gestern war so ein typisches Spiel, wo ich mir dachte, Mensch, wenn der heute eine andere Form gehabt hätte, hätte er den Sack zugemacht. Also allein diese Situation, die zum 3-1 geführt hätte mit Marseiller, wo er den Fuß dann reinstellt. Ach, meine Güte. Also irgendwie gestern auch nicht so glücklich, der Auftritt. Und Hornby muss ich ein bisschen in Schutz nehmen. Ich hatte schon das Gefühl, dass er wirklich dann versucht hat, also dieses Zepter zu übernehmen. Er hat auch versucht, das Pressing auszulösen. Wie oft hat er mit den Händen gestikuliert? Komm, auf, draufgehen, pressen, pressen, pressen. Und er hat jetzt hier auch den Papela zweimal zur Brust genommen und hat ihn auch angeschissen, hat gesagt, du musst in den Raum, ich presse hier, du musst hinter mir sein, du musst mitpressen. Also er hat es versucht und er konnte keine Bälle festmachen, weil die sind links und rechts über ihn drüber geflogen. Das war vogelwild und auch Nürnberger, fand ich, hat eher Unruhe reingebracht gestern. Der hat da teilweise vogelwild die Bälle rausgehauen, also wirklich ohne Sinn und Verstand, obwohl wir ihn ja wirklich sehr schätzen. Aber der hat, finde ich, auch keine Ruhe reingebracht. Da hat mir Fabi Holland noch besser gefallen, wobei ich glaube, der war gestern physisch einfach durch. Der hatte seinen letzten Körner verbraucht. Die beste Einwechslung war gestern Vukotić. Ich sage, wenn der nicht gekommen wäre, hätten wir noch das 3-2 gefangen. Der hat 2, 3 Situationen da hinten in höchster Not geklärt, auch mit seiner Größe. Das war eigentlich die beste Einwechslung zum Schluss und alles andere hat leider nicht so richtig funktioniert gestern.
Ja, weil zu Papela möchte ich aber auch noch sagen, also ein bisschen in Schutz zu nehmen, die Mannschaft hat schon vorher das Spiel aus der Hand gegeben. Also das, da stand es auch, als der kam, schon 1-2 und Paderborn hatte schon das diesen Schwung und das Momentum auf seiner Seite, das sollte man schon auch noch sagen. Ja, Schiedsrichter, 2-2, also bis zur 85. Minute haben sie das die Führung noch gehalten, die Lilien, und dann gab es diesen Handelfmeter. Wie habt ihr den gesehen? Also kann man geben, muss man geben oder zu hart?
Tja, muss man geben, oder?
Ja. Florian Kohfeldt hat sich ja danach auch nochmal negativ über den Schiedsrichter ein bisschen geäußert. Er hat allgemein eigentlich eine gute Leistung, aber er hat gehadert, dass er bei Michel nicht stärker durchgegriffen hat. 2 Schwalben und 1 taktisches Foul, meinte Kohfeldt, dass er da nicht unbedingt erwartet hätte, dass Michel noch das Spiel zu Ende macht. Nick, wie hast du das gesehen?
Ja, also ich bin da voll bei Florian Kohfeldt. Für mich hätte der Sven Michel, den ich wirklich sehr schätze, ist ein ganz feiner Sportler und Mensch, vom Platz gehört. 2 glasklare Schwalben, wo andere Schiedsrichter, die nicht so ein breites Kreuz wie Bastian Dankert gestern hatte, gehabt hätte, vielleicht noch einen Elfmeter gepfiffen hätten. Und dann noch dieses taktische Foul, das wäre echt ein guter Gegenangriff gewesen, den er da unterbunden hat. Für mich wäre das eigentlich gelb-rot gewesen in Summe. Aber gut, hätte, wäre, wenn. Trotzdem muss man sagen, dass Bastian Dankert gestern wirklich eine gute Leistung gebracht hat. Das war nicht einfach, weil wer mir tierisch auf den Sack ging gestern, war Herr Kettemann, der Trainer vom SC Paderborn. Entschuldigung, dass ich das so sage, kurz vor Weihnachten, aber für mich war das so ein kleiner Giftzwerg, der permanent mit seinem Trainerteam da auch Stimmung gemacht hat gegen die Schiedsrichter, und umso bewundernswerter oder gut, dass dieses Schiedsrichtergespann sich davon nicht hat beeindrucken lassen. Also das fand ich gestern echt gut. Er hat eine gute Linie gehabt, einfach auch mal laufen lassen, so englisch laufen lassen, nicht jeden Zweikampf abgepfiffen, sich den Masaila auch mal zur Brust genommen, wo wir auch schon häufig gesagt haben, hey Junge, lass dich nicht so viel fallen. Und ja, also echt eine gute Leistung, aber wie gesagt, Ausnahme Sven Michel.
Ja, ich fand aber, dass Dankert auch wirklich eben, du hast ja gesagt, er hat viel laufen lassen. Insofern war es schwierig, da irgendwo, wann gibst du dann Michel die erste gelbe Karte, sodass dann das taktische Fouling gelb-rot gemündet wäre. Also insofern, ich kann ihm da jetzt nicht wirklich einen Vorwurf machen. Also das ist einfach, hat eigentlich in die Linie gepasst, Michel da bei diesen zwei Schwalben, die jetzt aber auch nicht, fand ich, so extrem waren. Also es waren Schwalben, aber es war jetzt auch nicht große Schauspielkunst oder sowas. Total lächerlich. Also er hat es halt versucht, das rauszuholen. Weiß ich nicht, ob man da hätte einschreiten müssen. Jakob, hättest du Michel für eine der Schwalben eine gelbe Karte gegeben vorher schon?
Er ist halt erfahrener Spieler, ne? Er weiß, in Situationen kann er gewisse Dinge halt ziehen. Und ja, also wenn es der Schiedsrichter gesehen hat, dann kann man durchaus eine gelbe Karte geben. Ich bin sowieso ein Freund davon, bei Schwalben eigentlich eine klare Linie zu fahren. Und wenn auch nur der Ansatz da ist, dass ein Spieler vorher abhebt oder sich irgendwie theatralisch fallen lässt, dass man das dann auch schon als Schwalbe gelten lässt. Aber dann ist halt wieder die Frage, fließen dann zu viele gelbe Karten oder ist das dann eine Präventivmaßnahme, die dann auch die Spieler ein bisschen sensibilisiert in der Hinsicht, wenn man dann eine klare Regelung da hat und ein bisschen strenger ist, in Anführungsstrichen. Ist immer ein zweiseitiges Schwert und ja, also ich, ja, das, vielleicht hätte er das taktische Foul dann auch nicht gezogen und dann ja, wäre es eine gute Situation geworden. Ansonsten, ja, weiß ich nicht. Wäre es eine gute Kontersituation? Ich weiß auch nicht, an dem Tag haben wir keine gute Kontersituation hinbekommen. Die Laufwege haben nicht gestimmt. Das Überkreuzen, das Thema hatten wir ja schon. Littbeck hat mir, muss ich auch ehrlich sagen, gestern überhaupt nicht gut gefallen. Auch die Laufwege und in den Räumen, wo er sich angeboten hat, habe ich oft beobachtet, hat mir überhaupt nicht gefallen. So, es war eher so ein bisschen den eigenen Spieler so ein bisschen im Weg stehen, zu früh schon ins Abseits gelaufen, obwohl man hätte dann einen guten Steckpass spielen können. Und ja, das wollte ich auch noch zu Littbeck erwähnt haben. Ich weiß nicht, wie ihr den gesehen habt.
Ja, ich finde auch, also Nick hat ja auch schon gesagt, er hat immer in den letzten Spielen echt viel liegen lassen, obwohl er, glaube ich, jetzt zweitbester Torjäger der zweiten Liga ist, aber da wäre tatsächlich noch mehr drin gewesen. Gestern hat er mir auch nicht gefallen. Auch diese, Littbeck hatte zwei Szenen in der zweiten Halbzeit, also das eine, was wo du auch drüber gesprochen hast, Nick, mit wo er möglicherweise zu spät geschaltet hat, also finde ich jetzt auch, boah, ja, kann man ihm einen Vorwurf machen, aber ist jetzt auch kein Muss oder was. Und dann hat er nochmal ans Außennetz geschossen, wo ich mir auch gedacht habe, boah, vielleicht machst du da noch einen Haken. Der Winkel war so unmöglich, dass der Ball eigentlich nicht reingehen kann. Also fand ich jetzt auch nicht besonders glücklich. Ansonsten, ja, unglückliche Laufwege und manchmal auch ein bisschen zu egoistisch. Also, dass er einfach den eigenen Mitspieler nicht gesehen hat. Insofern, jammern auf hohem Niveau. Das war, Jakob, du hast es gesagt, ihr habt, glaube ich, beide gesagt, jammern auf hohem Niveau bei Littberg. Also, das ist ja schon toll, dass es ein Spieler ist und der ja hoffentlich auch dann in der Rückrunde da sein wird. Ich habe diese Woche ein langes Interview mit Paul Fernie geführt. Das werdet ihr im Lilienblock zwischen Weihnachten und Silvester lesen. Ich warte noch auf die Freigabe. Da hat er sich auch drüber geäußert. Ziel ist tatsächlich, das hat Fernie auch nochmal gesagt, alle Stammspieler zu halten, also Littberg, Hornby, bis jetzt. Stand jetzt gibt es keine Angebote. Natürlich weiß man nie, was passieren wird jetzt dann, aber das bei Littberg, was passiert, da muss das Angebot schon sehr, 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 sehr gut sein. Originalzitat, das ich jetzt mal hier vorwegnehme, ohne dass es schon autorisiert ist. Also da hoffen wir drauf, dass er bleibt. Ja, ich würde vielleicht, ich glaube, im Spiel sind wir soweit durch. Weiß nicht, ob ihr noch was habt. Ich würde noch mal so kurz was fragen. Habt ihr noch was?
Ich habe humorvoll noch was zu ergänzen zu Littberg, weil in HSV-Foren das Gerücht rumgeht, dass der HSV interessiert sei. Also wenn dem so ist, was ich nicht glaube, wir glauben ja nicht den Gerüchten, aber wenn es so wäre, bitte im Tausch mit Klatzel, den würde ich schon nehmen.
Ja, dazu möchte ich vielleicht auch noch sagen, ich habe auch noch den Namen Mainz gehört in dem Kontext. Ah, also Littberg ganz im Ernst, wäre doch bescheuert, wenn er zu Mainz oder zum HSV gehen würde. Wenn alles blöd läuft, spielt Darmstadt nächste Saison Bundesliga und der HSV und Mainz sind Zweitligisten. Also, das würde ich... Nee, also da wäre er wirklich ganz schlecht beraten, wenn er das machen würde. Insofern... ja, warten wir mal. Ich glaube, wenn tatsächlich irgendein durchgeknallter, mittelklassiger englischer Verein dann 15 Millionen bietet, dann käme man bei Darmstadt schon auch ins Grübeln. Aber nein, HSV und auch Mainz, das wäre nicht clever. Ganz im Ernst.
Wobei, du bist da schon auch sehr idealistisch, wenn man hört, dass sogar dieser Pharaonenclub, der da mal um die Ecke kam aus Kairo, angeblich eben 2 Millionen Euro netto im Jahr angeboten hat. Ich glaube, am Ende des Tages geht es natürlich auch ein Stück weit ums Geld. Und ja, also ich weiß nicht. Manchmal habe ich so das Gefühl, dass da dann vielleicht dann auch schon sehr nach dem Portemonnaie entschieden wird. Ich will ihm nichts unterstellen, aber wenn man so Transfers in der Vergangenheit, andere Transfers sich anschaut, man wundert sich da schon. Du hast vollkommen recht, sportliche Perspektive und so. Aber du weißt, wie es ist. Am Ende ist es auch eine Frage des Geldes.
Ja, aber also wenn Lidberg noch eine gute Rückrunde spielt, dann kann er im Sommer, keine Ahnung, in die Premier League wechseln oder sowas, wo er wahrscheinlich auch nochmal deutlich mehr verdienen würde als bei einem Bundesligisten jetzt. Insofern, also warten wir ab, wir wissen nie, was passiert. Insofern spannend. Ah, ich habe noch eine Sache, kurze Medienkritik an die lieben Kollegen bei Sky. Poppte gestern Abend auf ein Meme-Post bei Instagram und also begeistert durch die Gegend, dass Kohfeldt bei Sky gesagt hätte, die Arbeit bei Darmstadt, also er hat sehr, sehr geschwärmt von der Mannschaft und von der Arbeit und was da passiert ist und dass die Mannschaft mitgezogen hat, als er sie übernommen hat in der schwierigen Phase, Platz 17 damals im September 2024 und hat gesagt, die Mannschaft hätte ihm die Freude am Trainerberuf gegeben. Ja? Sky Sport hat draus gemacht, wiedergegeben. Also das hatte ich hab das bei Sky gesehen und mir dann mitgeschnitten und nachher noch mehrfach angehört. Er hat gesagt, gegeben, nicht wiedergegeben. Und das ist, finde ich, das klingt total toll, hat mir die Freude wiedergegeben. Aber das hat er so nicht gesagt. Und das ist für mich ein großer Unterschied, weil das hier würde bedeuten, dass er die Freude irgendwann verloren hätte an einem Fußball und an seinem Job, wenn er, weißt du, nicht in Olpen oder Wolfsburg oder wie auch immer. Und ich finde, das ist schon ein Unterschied. Da sollte man ein bisschen genau sein. Das ist für mich zumindest als Journalist, ja, wie soll ich sagen, eine Aufgabe, da auch korrekt zu sein. Auch wenn es schön klingen würde, dass er die Freude in Darmstadt wiedergefunden hat. Er hat es einfach so nicht gesagt. Und ich finde, da sollte man auch sauber arbeiten. Das, wie gesagt, für mich, für den Lilienblock und zum Teil auch hier, soweit man es einbringen kann, in der Heinerstube, ist für mich schon wichtig, dass man bei den Fakten einfach bleibt. Das nochmal so am Rande als Sidekick. Aber ich möchte jetzt nochmal so kurz ein Hinrundenfazit mit euch beiden ziehen. Wie zufrieden seid ihr mit der Hinrunde?
Ja, also wer sich nüchtern die Tabelle angucken kann, der wird feststellen, wir haben uns gefestigt auf Platz 3. Klar, wir hatten jetzt mit 3 Punkten in Paderborn, also 2 Punkten mehr, hätten wir uns mit 35 Punkten aus der Hinrunde verabschieden können, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, also im Gesamtpaket, wir können durchaus zufrieden sein. Ne? Also es ist, die Mannschaft hat einen riesen Sprung gemacht, im Gegensatz zur letzten Saison, trotz dessen, dass wir jetzt nicht so die großen Neuzugänge haben. Wir haben klar die Verletzten, die da zurückgekommen sind, unsere Langzeitverletzten, Holland, Bader und Will, die zurückgekommen sind. Das sind ja auch gefühlte Neuzugänge gewesen bei uns. Ansonsten, Kohfeldt ist in die Köpfe der Spieler reingekommen. Die Spieler wissen, was sie an Kohfeldt haben und verstehen auch, was er größtenteils möchte. Und ich habe mir mal spaßhalber angeguckt, wir stehen jetzt mit 33 Punkten da. In unserer Aufstiegssaison 2021-2022 standen wir nach 17 Spieltagen mit 37 Punkten da. Und der FC Köln letztes Jahr nach der Hinrunde, die auch bekanntlicherweise aufgestiegen sind, waren Herbstmeister, die standen mit 31 Punkten da. Also diese zweite Liga ist unberechenbar und schauen wir mal, was wird. Wir können auch durchaus mit der Punkteausbeute zufrieden sein. Wenn wir das in der Rückrunde wiederholen, stehen wir mit 66 Punkten da. Und ich glaube, mit 66 Punkten wissen wir, in welche Richtung es gehen könnte. Und ich genieße jedes Spiel von Spiel zu Spiel. Es macht ultra mega Spaß, über diese Mannschaft zu philosophieren und seine Gedanken reinzubringen, weil auch echt schöne Sachen dabei sind, aber dann auch wieder Sachen, wo man sich so die Haare sträuben könnte, weil man weiß, eigentlich hätte mehr gehen können, weil auch sehr viel Potenzial in dieser Mannschaft steckt. Mir hat es Spaß gemacht und ich freue mich auf die Rückrunde und hoffentlich ohne großartige Veränderungen in negative Richtung, wenn es in die Wintertransferphase geht.
Ja, also ich finde auch, wir müssen hochzufrieden sein. 33 Punkte ist eine tolle Ausbeute. Ich habe aber zwischen den Zeilen gestern auch bei einigen Statements rausgehört, dass man vielleicht das Gefühl hatte, also es wurde nie gesagt, es ist überragend, die Ausbeute, sondern das ist okay. Also man hat schon das Gefühl, dass vielleicht so 2, 3, 4, 5 Punkte noch liegen geblieben sind. Aber hey, 33 Punkte, brauchen wir nicht drüber diskutieren, das ist top. Und ich finde auch, man sieht eine eindeutige Handschrift von Florian Kohfeldt. Es ist jetzt die erste Saison, wo er wirklich eine vernünftige Vorbereitung hatte, wo er sich auch einbringen konnte. Es macht Spaß, auch die Möglichkeiten im Kader zu sehen. Klar haben wir so ein paar Sachen, die nicht so gut funktioniert haben. Es haben nicht alle Transfers geklappt, das darf man auch nicht vergessen, bei aller Freude über zum Beispiel Akiyama. Aber wir haben Rückstände aufgeholt, was ich auch eine tolle Fähigkeit fand in dieser Hinrunde. Die Mannschaft zeigte Mentalität, oft Mentalität, hat auch einen guten Mix hinbekommen zwischen Mentalität und auch spielerischen Höhepunkten. Es ist eine ganz andere Tiefe im Kader jetzt. Es macht Spaß. Ich finde, Florian Kohfeldt ist ein wahnsinnig positiver Geist, der mit einem großen Ehrgeiz an seine Aufgabe rangeht, der Perfektionismus erwartet in allen Bereichen des Vereins, auch denen, die über den Sport hinausgehen. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig, dass ihm die Entwicklung des Vereins im Ganzen auch sehr, sehr wichtig ist. Er harmoniert gut mit Fernie. Die beiden scheinen sich sehr gut zu verstehen. Und ist gerade bei einem Verein, der nicht diese Möglichkeiten hat wie andere in dieser Liga, extrem wichtig, dass dieses Duo Sportdirektor und Trainer super gut harmoniert. Ich möchte auch nochmal das Trainerteam loben, vor allem auch der Bereich Fitness. Ich finde, dass die Mannschaft physisch einen deutlich besseren Eindruck macht als letztes Jahr. Klar, wir hatten wieder ein paar Verletzungen, die wehgetan haben, aber Gott sei Dank nicht mehr solche schweren Verletzungen. Und also insgesamt stehen wir einfach, finde ich, auf professionelleren Beinen. Und ich finde nur, dass es eine seltsame Diskussion ist, die ich jetzt auch teilweise in der Community gehört habe und in vielen Kommentaren, dass viele nicht aufsteigen wollen und sich so Platz 4 bis 6 wünschen. Ich finde das nicht gut, weil erstmal als Sportler will ich doch immer das Maximale raushauen. Maximal heißt nun mal Aufstieg und Bundesliga. Wer will denn Vierter werden, bitteschön? Und wenn man schon nicht aufsteigen möchte, dann sollte man doch gerade als Darmstadt, als Lilien-Fan immer ans Geld denken. Nur mal ein Vergleich. Darmstadt bekommt in dieser Saison geschätzte 14 Millionen an Fernsehgeldern. So, Platz 18 bekommt in der Bundesliga 32 Millionen, Platz 17 33 Millionen, Platz 16 37 Millionen. Da sprechen wir nur von den unteren Plätzen. Also selbst ein unterer Bundesligist bekommt deutlich mehr TV-Geld als ein super Spitzenclub der zweiten Liga. Wir reden davon zwischen 17 und 23 Millionen Euro, die das ausmachen würde, pro Saison allein aus den Medienerlösen, plus noch allem anderen Marketing etc., was drumherum ist, auch nicht zu unterschätzen. Und mehr Geld hilft einfach bei Spielerbudgets, es hilft bei Infrastruktur, bei Nachwuchsleistungszentrum, bei langfristigem Wachstum. Und ich finde, das ist zu kurz gesprungen, wenn man dann sagt, ich spiele lieber um Platz 4 bis 6. Ich finde schon, dass wenn wir aufsteigen können, dann sollten wir diese Chance beim Schopf greifen. Aus meiner Sicht hat das nur Vorteile.
Ja, ich glaube auch, dass diese Zurückhaltung beim Aufstieg möglicherweise es da noch reinspielt, wie sang- und klanglos die Mannschaft eben das letzte Mal aus der Bundesliga abgestiegen ist. Also wenn man aufsteigt, dann sollte man die Bundesliga auch tatsächlich ernst nehmen und dann auch so wie 2012 15 dann auch eine schlagkräftige Mannschaft zusammenstellen und nicht nur ja sich das Geld mitnehmen und dann absteigen, weil das dieser Abstieg hat vielleicht die Kassen voll gemacht, aber er hat echt auch Schaden in der am Image zum Teil, aber auch so in der Mannschaft, in der Beziehung Fans Mannschaft ausgelöst und die echt ganze Zeit gebraucht haben, ganze Zeit nachgewirkt haben noch. Ich wollte bei Jaku nochmal anknüpfen, was die Statistik angeht. Ich habe noch eine andere Statistik aus einer anderen Aufstiegssaison, 2014, 15 war es, ja, genau, unter Dirk Schuster, war die Mannschaft auch Dritter, aber hatte 4 Punkte weniger und ist am Ende dann Zweiter geworden. Also das vielleicht auch nochmal so als Blick nach vorne und noch einen anderen Vergleich, den ich habe, wenn wir in die Vergangenheit gucken. Ich sehe so ein bisschen Parallelen zwischen dem ersten und dem zweiten Lieberknecht-Jahr. Denn im ersten Lieberknecht-Jahr hat die Mannschaft ja teilweise auch furiose Spiele gemacht, hohe Siege zu Hause gegen Dresden, in Sandhausen, was eingefahren und ist am Ende nur Vierter geworden. Ja. In der zweiten Saison haben sie sehr pragmatisch auch gespielt. Teilweise, ich erinnere mich zum Beispiel noch an das Spiel in Nürnberg, wo sie ohne direkten Torschuss 1-0 gewonnen haben, weil Nürnberg den Ball da irgendwie reingegurkt hat noch oder deutlich mitgeholfen hat. Und so habe ich das Gefühl, so ähnlich ist es auch jetzt. Letzte Saison haben wir gerade in der Hinrunde, zum Ende der Hinrunde unter Kohfeldt, fünf Tore-Sieger gesehen über Kaiserslautern, davor über Greuther Fürth, Köln weggeputzt, alles. Und am Ende ist die Mannschaft dann tatsächlich noch irgendwie in Abstiegsgefahr geraten. Jetzt haben wir diese furiosen Spiele mit den fünf Tore-Siegen oder sowas nicht, aber deutlich mehr Punkte auf dem Konto. Und vielleicht ist das ja einfach auch dieser Pragmatismus tatsächlich wichtig, um am Ende erfolgreich zu sein, auch wenn ich natürlich auch es geiler finde, wenn die Mannschaft 5-1 gewinnt, als wenn sie nur 1-0 gewinnt. Aber das lassen wir dann mal dahingestellt, was das vielleicht passiert das ja noch in der Rückrunde, wer weiß. Ja, ich glaube, wir sind für heute fertig. Wir sind aber noch nicht fertig für dieses Jahr, denn wir haben noch eine Sonderfolge, die zwischen Weihnachten und Silvester laufen wird. Genauer Termin steht noch nicht fest. Wir haben sie auch noch gar nicht produziert, wenn ich das mal verraten darf, wo wir nochmal die einzelnen Mannschaftsteile, die einzelnen Spieler durchgehen werden und unsere Einschätzung abgeben werden, wer uns überzeugt hat und wo wir noch Luft nach oben sehen. Also insofern bleibt dran, lest auch das Interview mit Fernie, was eben auch in der Zeit erscheinen wird. Wir haben also keine richtige Winterpause, sondern werden euch vielleicht nicht mehr in der Taktzahl wie sonst, aber schon weiter auch beliefern, so dass ihr immer wieder mitbekommt, was Themen sind, die da sind. Und für diese Arbeit brauchen wir auch eure Unterstützung. Das ist ganz wichtig. Also wir haben zum einen haben wir Ausgaben, zum anderen ist das einfach auch unglaublich viel Zeit, die da reinfließt. Und wir schlagen uns Samstage, Sonntage um die Ohren. Beim Lilienblock ist es noch mehr. Um das auf Dauer machen zu können, das kann man nicht nur querfinanzieren. Das geht einfach nur, wenn da auch eine gewisse Unterstützung da ist, damit wir auch vielleicht sogar noch ein bisschen mehr machen können. So wie jetzt die Sonderausgabe der Heinerstube. In diesem Sinne sage ich euch allen da draußen, vielen Dank für die Unterstützung, die ihr uns gegeben habt, dass ihr uns überhaupt angeguckt habt, dass ihr uns abonniert habt. Und ich sage auch ganz herzlichen Dank an Jaku und Nick und stellvertretend für all die anderen, die noch da sind, die dabei waren in dieser Saison, die eingesprungen sind oder auch über längere Zeit dabei waren. Vielen, vielen Dank. Ich fand, das hat super viel Spaß gemacht, war wirklich sehr interessant. Ich glaube, auch die eine oder andere Diskussion angestoßen. Möglicherweise sind wir auch dem einen oder anderen etwas auf den Schlips getreten. Das gehört auch dazu. Wir haben eine, finde ich, in Darmstadt noch immer eine sehr ruhige, manchmal vielleicht so ein bisschen verschlafene Medienlandschaft. Insofern wünsche ich euch allen da draußen frohe Weihnachten und wir hören uns danach nochmal. Bis dahin, macht's gut.
Hat die Schussmöglichkeit, 16 Meter, Ball abgefüllt, Tor, Tor, Tor für Darmstadt!